Herzlich willkommen zum Podcast der Grace Church Schweiz. Wir glauben, dass du durch die folgende Botschaft erfrischt, gestärkt und ermutigt wirst.
So, wir sind immer noch, oder heute ist das letzte Mal von unserer Serie, The Four, die vier Evangelien. Und wir haben ja ein Evangelium noch nicht angeschaut und leider haben wir nur noch einmal Bible Study und deswegen müssen wir das heute im Schnelldurchlauf machen. Und ich probiere euch so gut wie möglich einfach eine Übersicht zu geben. Aber bevor wir ins Johannesevangelium reingehen, möchte ich euch etwas anderes noch kurz weitergeben, das ich vergessen habe die letzten paar Male, das auch etwas mit den Evangelien zu tun hat. Und ich wollte euch noch kurz fragen, seid ihr gesegnet worden über die letzten Bible Studies von, oder habt ihr die Evangelien gelesen, konntet ihr etwas mitnehmen? Ihr dürft mitmachen. Yes. Ja, okay, gut. Ja. Sonst hören wir ganz auf. Ich habe immer was zu tun, also. Nein, wir machen Bible Study wirklich, damit wir nicht einfach nur so ein bisschen oberflächlich irgendwie die Bibel behandeln, sondern dass wir wirklich Nahrung zu uns nehmen können, Nahrung für unseren Geist. Und Gottes Wort ist die beste Nahrung, die es gibt. Und das Interessante an den vier Evangelien ist ja, dass es eigentlich alles über die gleiche Zeit schreibt, aber jeder Schreiber schreibt aus einer anderen Perspektive, jeder Schreiber hat ein bisschen ein anderes Augenmerk und das haben wir alles schon durchgenommen. Aber was ich cool finde, das habe ich die letzten paar Mal voll vergessen zu sagen, ist ja, Jesus hat ja immer wieder, zum Glück, Jesus hat ja immer wieder am Sabbat Wunder gemacht. Wir haben schon ein oder zwei so Sabbatwunder angeschaut, aber das Interessante am ganzen Sabbat, der Sabbat hat ja für die Juden einen ganz, ganz speziellen Stellenwert und auch für die siebenten Tagesadventisten, für die kennen. Der Sabbat ist für die Juden extrem wichtig. Und Gott hat ihnen gesagt im Alten Testament, sie sollen den Sabbat heiligen, sie sollen den Sabbat einhalten und sie haben das ja nicht gemacht und haben andere Götzen sozusagen angebetet. Und wegen dem, dass sie den Sabbat nicht eingehalten haben, wurden sie nach Babylon verschleppt. Für 70 Jahre waren sie da in der Gefangenschaft. Und deswegen waren auch diese Schriftgelehrten, wenn Jesus ein Wunder gemacht hat am Sabbat, waren sie immer sehr aggressiv. Die haben das nicht gerne gesehen, weil Gott sagt, man darf am Sabbat nicht machen, man darf nicht arbeiten, oder? Und Jesus hat gesagt, ist ein Wunder tun oder jemandem helfen, ist das verboten an einem Sabbat? Er hat die Antwort eigentlich nie geliefert, aber er hat immer die Leute geheilt. Also deswegen kennen wir die Antwort von ihm eigentlich. Aber was ich cool finde, ist, es gibt in allen vier Evangelien genau sieben Sabbatwunder. Sieben Wunder, die an einem Sabbat gemacht wurden. Und der Sabbat ist für die Juden der siebte Tag. Und die ganze Woche hat sieben Tage. Also hat er für jeden einzelnen Tag von der Woche ein Sabbatwunder gemacht, um uns zu zeigen, der Sabbat ist ja der Ruhetag für die Juden. Gott hat die Erde in sechs Tagen gemacht, plus, minus. Er hat die Erde in sechs Tagen gemacht und am siebten Tag ruhte er. Und Gott sagt schon im Alten Testament, bevor es überhaupt ein Gesetz gibt, bevor es überhaupt Juden gibt oder ein jüdisches Volk, sagt Gott, dass ihm der Sabbat heilig ist. Und heilig in Gottes System, heilig heißt auf, wenn es auf Hebräisch heißt, Kadosch, aber wenn es auf Deutsch übersetzt, heißt eigentlich abgesondert. Und wir haben so wie ein sehr spezielles Wort aus heilig gemacht, aber du musst dir vorstellen, wenn du zu Hause Sonntagsgeschirr hast, das nimmst du nur am Sonntag hervor und sonst brauchst du das nicht, dann ist es auf Hebräisch Kadosch. Also dann ist es abgesondert für den Sonntag, für einen speziellen Tag. Und Gott hat gesagt, wir sind sein heiliges Volk, wir sind abgesondert von allen anderen, wir sind sozusagen in einer speziellen Kategorie für ihn. Wenn du Jesus annimmst, dann wirst du automatisch heilig. Und das Coole ist, dass an diesem Tag, wo du Jesus annimmst, kommt diese Ruhe, die die Juden nur am Sabbat haben oder nicht einmal, wir haben viel eine bessere Ruhe. Jesus ist zur Sabbatruhe geworden für uns und du kannst an jedem Tag deines Lebens, nicht nur am Samstag oder am Sonntag, in die Ruhe hineinkommen. Und ich glaube, es ist so ein riesiges Geheimnis. Gott möchte, er sagt im Neuen Testament, die einzige Aufforderung zur Arbeit im Neuen Testament ist, die Arbeit in die Ruhe hineinzukommen. Weil Gott weiß, das ist Hebräer 4, Gott weiß, dass es uns so schwer fällt, in der Ruhe zu bleiben. Und Ruhe hat nichts damit zu tun, dass du irgendwo auf einem Sofa liegst oder dass du irgendwo gechillt bist mit deinem Körper, sondern dass du innerlich in der Ruhe bist. Und ich glaube, jeder von uns kennt diese Herausforderung, innerlich in der Ruhe bleiben. Aber ich finde es eigentlich so cool. Jesus hat in den Evangelien 7 Sabbatwunder gemacht und hat eigentlich gezeigt, hey, der Sabbat steht für Ruhe, oder? Und Jesus kann jeden Tag von deinem Leben ein Wunder in deinem Leben machen. Und er will auch jeden Tag deines Lebens deine Ruhe sein, oder? Und nicht, wenn du jetzt einen halben Tag hast und du bist voll nicht in der Ruhe, dann hast du trotzdem den Zugang, egal in welcher Situation du gerade bist, zur Ruhe Gottes durch Jesus. Ich fand's interessant. Also gehen wir ins Johannesevangelium rein. Und für mich, ich habe mir es aufgeschrieben auf Englisch, das Johannesevangelium ist ein Stand-out-Evangelium. Das Johannesevangelium, ich habe es schon in der ersten Session, die wir gemacht haben, über die 4 Evangelien gesagt, das Johannesevangelium ist komplett anders als die anderen 3 Evangelien. Es steht in einer Klasse für sich selber. Es ist ein extrem interessantes Evangelium und wir schauen zuerst ein paar Details einfach an, aber ich möchte mit euch einfach die ersten 2 Verse lesen aus dem Johannesevangelium. Ich habe die nicht auf dem Screen, aber ich habe die alle die Bibel dabei oder ich lese es euch eh vor. Ich finde es so cool, wie das Johannesevangelium anfängt. Johannes schreibt hier und du musst wissen, das Johannesevangelium wurde ziemlich spät geschrieben, viel später als alle anderen Evangelien. Und das hat einen ganz bestimmten Grund. Da gehen wir nachher noch kurz drauf ein. Im Johannes 1, also Kapitel 1, Vers 1 und 2 steht, in Elberfelder Übersetzung, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Und dann im Vers 3 steht, alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Ziemlich altes Deutsch bei mir hier. Aber ich liebe es, weil es so klar ins Detail geht. Johannes fängt nicht an mit irgendeinem Stammbaum von Jesus, sondern er spricht von Anfang an über Jesus und in einer Form und Weise, wie man es vorher eigentlich noch nie gesehen hat. Er spricht davon, dass das Wort Gottes von allem Anfang an war, bevor irgendetwas anderes existiert hat. Und dass es das Wort, das Jesus ist, bei Gott war. Und das Wort war nicht einfach nur bei Gott, sondern es war Gott. Also Jesus ist Gott. Und dieses war am Anfang bei Gott. Und nachher steht, dass das Wort Mensch aus Fleisch und Blut wurde und auf die Erde kam in Form von Jesus und das Wort Gottes lebte unter uns. Steht dann, glaube ich, im Vers ein bisschen später, irgendwo im ersten Kapitel. Aber ich finde es so interessant, ihr könnt es ja selber nachlesen, wir sind hier im Bible Study, ihr habt eine Bibel, oder? Egal. Neil weiß es, ich kann nachher auf ihn zugehen. Es ist extrem schwierig herauszufinden. Vers 4. Also, Johannes fängt an mit einer Deklaration und er sagt, dass das Wort Gottes Jesus Christus ist. Und deswegen ist für uns einfach eine Beziehung mit Gottes Wort zu haben. Gottes Wort ist nicht einfach tote Materie. Es geht hier nicht um dieses Buch, nur um dieses Buch explizit, sondern es geht um die Person, die dieses Buch repräsentiert. Jesus ist das Wort Gottes, das lebendig wurde. Und wenn du Jesus in deinem Herzen hast, durch den Heiligen Geist, dann hast du das Wort Gottes in dir. Und das Coole ist, der Heilige Geist, der in dir lebt, erinnert sich jede Sekunde von deinem Leben an Gottes Wort. und mach dich darauf aufmerksam. Ich weiß nicht, vielleicht bist du schon mal mit Krankheit konfrontiert geworden. Irgendjemand in einem Umkreis ist krank, du hast gehört, jemand ist krank und das Erste, was dir in den Sinn kommt, ist, wir beten für Heilung. Weißt du, das bist nicht du. Das ist der Heilige Geist, der weiß, was in Gottes Wort steht und der es automatisch abruft. Wenn du mit Situationen konfrontiert bist, dann hast du immer direkten Zugriff zu allem, was Gottes Wort sagt. Und der Heilige Geist ist dafür da, dass er dich daran erinnert, was Gottes Wort sagt. Ich finde das genial. Der Grund, warum Johannes das Evangelium niedergeschrieben hat, ich glaube, es gibt einige, aber er hat selber einen Grund aufgeschrieben, ganz am Schluss von seinem Evangelium in Kapitel 20, dem Vers 31, und den lesen wir kurz zusammen. Hier schreibt Johannes den Grund, warum er das Evangelium geschrieben hat. Diese Worte aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Also Johannes schreibt das Evangelium auf. Er schreibt all diese Worte auf, damit irgendetwas ganz Spezielles passiert. Nämlich, dass Glauben entsteht. Kommst du? Vers 31 von Kapitel 20. Also Johannes schreibt die Worte auf, damit Glaube entsteht. Nicht einfach irgendein Glaube, sondern Glaube, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Johannes schreibt die Worte auf und deswegen sage ich immer wieder, oder sagen wir immer wieder, wenn du Jesus erleben willst, wenn du Wunder brauchst, wenn du Jesus in deinem Leben brauchst, dann beschäftige dich mit Gottes Wort. Beschäftige dich mit diesen Evangelien, weil die Evangelien sind aufgeschrieben, damit Glaube entsteht. Wenn du die ganze Zeit rummurrst und da sitzt, ich habe zu wenig Glauben, hör auf rumzumurren, geh in Gottes Wort. Wirklich, geh rein, weil er hat selber hier aufgeschrieben, damit ihr glaubt. Und wenn Glaube entsteht, dann wird etwas freigesetzt. Dann wird etwas in deinem Körper freigesetzt, dann wird etwas in deinem Geist freigesetzt, dann wird etwas in deinen Gedanken freigesetzt, nämlich dass deine Gedanken erneuert werden. Oder das ist nicht etwas, das passiert nicht einfach so, sondern das passiert, wenn du dich beschäftigst mit Gottes Wort. Und das heißt nicht, dass du die ganze Zeit bei deinem Arbeitsplatz eine Bibel dabei haben musst, du hast sie eh dabei. Auf deinem Handy, aber dass du dich einfach erinnerst, was Gott sagt. Vielleicht nur einen Vers. Zum Beispiel, dass Gott dich liebt. Hilft manchmal extrem fest in gewissen Situationen. Oder dass du jetzt nicht geduldig sein musst, sondern dass die Geduld eine Frucht des Geistes ist. Und es voll... Nein. Also Johannes schreibt dieses Evangelium auf und er schreibt hier explizit, dass ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und am Anfang vom Evangelium schreibt er, dass Jesus das lebendig gewordene Wort ist. Und das hat einen ganz bestimmten anderen Grund. Nämlich Johannes, du musst dir vorstellen, Johannes ist ein ganz spezieller Jünger. Johannes ist älter geworden als alle anderen, auch als Paulus, als alle anderen. Und er ist zu dieser Zeit, als er das schreibt, wahrscheinlich der Einzige, der noch am Leben ist oder einer von wenigen, die noch am Leben sind, von der ersten Gemeinde, von den Gründungsvätern, von Petrus, von Jakobus. Und die sind alle schon gestorben zu dieser Zeit. Das ist etwa 90 nach Christus geschrieben worden, das Evangelium. Und zu dieser Zeit sind schon ganz verschiedene komische Lehren, das sehen wir auch in den Briefen von Paulus, sind reingekommen. Und vor allem, Johannes adressiert vor allem immer eine Gruppe ganz speziell in seinen Briefen. Er hat ja auch den ersten und zweiten und dritten Johannesbrief geschrieben und die Offenbarung. Und er adressiert eine ganz bestimmte Gruppe, nämlich die Gnostiker. Und die adressiert er auch hier im Johannesevangelium. Die Gnostiker, die glauben nicht, dass Jesus Fleisch und Blut geworden ist. Und Johannes macht im ersten Johannesbrief einen richtig krassen Punkt, aber auch hier im Johannesevangelium, indem er anfängt damit, dass Jesus klipp und klar das Wort Gottes ist, das lebendig geworden ist und Fleisch und Blut. Und hier am Schluss sagt er nochmal, das was passieren soll, ist, dass ihr glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und er macht eigentlich wie so einen Punkt und macht es einfach klar, weil er ist einer der einzigen Zeitzeugen, die Jesus mit eigenen Augen gesehen haben, zu dieser Zeit, als er das aufschreibt. Und er macht klar, Jesus war nicht einfach irgendein Geist. Er war nicht eine Figur, die man irgendwie erfunden hat, sondern er war ein Mensch aus Leib und Blut. Und er schreibt in diesem Evangelium auf, wie Jesus eigentlich Gott ist als Mensch aus Fleisch und Blut. Interessant. Es ist das jüngste aller Evangelien, habe ich hier aufgeschrieben. Und was ich sehr interessant finde am Ganzen, 90-95% vom Johannesevangelium findest du nicht in den anderen Evangelien. Also ein extrem viel, was im Johannesevangelium steht, findest du nirgends sonst in den anderen drei Evangelien. Es gibt ein Wunder, das in allen vier Evangelien steht, das Wunder von der Speisung der 5000. Das steht in allen Evangelien, das sind schon mal einige Prozent, weil das nimmt einen ziemlich großen Abschnitt im Johannesevangelium ein. Also 90-95% ist anders im Johannesevangelium als in den anderen Evangelien. Und was ich extrem interessant finde, ist, 25% vom Johannesevangelium behandeln 3 Stunden im Leben von Jesus. 25% ist ein Viertel des ganzen Johannesevangeliums. Das hat 21 Kapitel. Ein Viertel? 5,25 Kapitel plus minus etwa 5 Kapitel beschäftigen sich mit 3 Stunden im Leben von Jesus. Und der Rest beschäftigt sich mit 3,5 Jahren von Jesus. Also, das Johannesevangelium hat einen ganz klaren Fokus. Diese 3 Stunden von Jesus sind die 3 Stunden, die er mit seinen Jüngern, bevor er gestorben ist, im Upper Room ist. Ich weiß nicht genau, wie der auf Deutsch heißt. Doch, er heißt Obergemach, aber es tönt so blöd. Wir müssen da mal ein neues Wort dafür finden, aber Jesus hat sich für 3 Stunden mit seinen Jüngern zurückgezogen. Judas ist weggegangen vom Tisch. Sie haben das Abendmahl genommen. Jesus hat ihnen die Füße gewaschen. Jesus hat gesagt, dass er der Weinstock ist und wir die Reben. All diese Dinge, die er in diesen 3 Stunden erzählt haben, sind nicht Wahrheiten für Juden, sind nicht Wahrheiten für irgendwelche anderen Menschen als für uns. Jesus spricht eigentlich nur in diesen 3 Stunden über das, was kommt. Über die Wahrheit der Church oder des Zeitalters der Church, das beginnen wird. Und die Jünger haben ungefähr 0% von allem verstanden, was er gesagt hat. Aber trotzdem haben sie es geschafft. Danach gute, Witnesses. Einfach gute Jünger zu sein, gute Zeugen zu sein, die das Evangelium heraustragen. Aber als Jesus in diesen 3 Stunden mit ihnen gesprochen hat, da haben sie ungefähr nichts verstanden. Ich meine, er fängt an, die Füße zu waschen und Peter sagt mal, hör bitte auf, die Füße zu waschen, oder? Haben wir auch mal durchgenommen im Bible Study, was das heißt. Aber ich finde es interessant, dass ein Viertel vom ganzen Johannesevangelium diese 3 Stunden behandelt. Und ich kann es euch nur ans Herz legen, lest es selber durch. Das ist Johannes 13, 14, 15, 16 und 17. In Kapitel 17 ist das ganz bekannte Gebet von Jesus, dass er nicht nur für die Jünger da vor Ort gebetet hat, sondern für alle, die nachher kommen. Also sehr interessant. Das Johannesevangelium zeigt Jesus als Gott, das habe ich schon gesagt. Und nur im Johannesevangelium sind die großen Ich-Bin-Aussagen von Jesus drin. Also Jesus sagt zum Beispiel am Anfang, ich, das Erste, was vorkommt, das Erste könnte vielleicht auch das Wichtigste sein, für mich jetzt persönlich. Ich bin das Brot des Lebens, das Erste, was vorkommt. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Wahrheit und die Auferstehung. Ich bin, ja genau, der Weg der Wahrheit und das Leben. Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Türe. Genau, das sind sie eigentlich schon. Diese Aussprüche von Jesus, die kommen nur im Johannesevangelium vor. Warum? Weil das Johannesevangelium Jesus als Gott zeigt. Und im Alten Testament, könnt ihr euch erinnern, im Alten Testament kommt Mose vor Gott. Und es gibt eine Stelle, da fragt Mose, wie heißt du? Was ist dein Name? Was kann ich dem Volk sagen, wie du heißt? Und dann sagt Gott zu ihm einen Satz, den eigentlich niemand versteht auf Deutsch. Er sagt, ich bin, der ich bin. Und Mose denkt sich, okay, ich gehe jetzt zurück zum Volk und sag denen, ich bin, der hat zu mir gesprochen. Oder er denkt sich, die lachen alle, aber was passiert, wenn der Name Gottes ausgesprochen wird? Wenn nur die zwei Wörter, im Hebräischen ist es nur ein Wort, aber ich bin, es passiert ein Wunder. Weißt du, wenn du Jesus annimmst, dann ist Jesus für dich die Tür, die zum Leben führt. Er ist aber nicht nur die Tür. Er ist der gute Hirte, der dich hingeführt hat. Er ist aber nicht nur der gute Hirte, er ist der Weg. Er ist die Wahrheit. Er ist das Leben. Er ist der Weinstock. Oder? Er ist es in Person. Und was ich extrem interessant finde, ist, als Jesus verraten wird von Judas, da sind sie ja nachher im Garten Gethsemane, oder? Und da kommt diese ganze Garnison von den Römern und will Jesus gefangen nehmen. Und dann fragt einer der Soldaten, bist du Jesus? Oder wer ist Jesus? Und Jesus sagt nur ein Wort auf Hebräisch, auf Deutsch, ich bin's. Und die ganze Armee fällt rückwärts auf den Boden. Der einzige, der noch steht, ist Jesus. Also muss ich mal vorstellen, Jesus wurde nicht gefangen genommen von den Menschen, er hat sich gefangen nehmen lassen. Weil der Name, den er hat, hat so eine Power, da kann nichts stehen bleiben. Und ich finde das so cool, ich muss dir mal vorstellen, er sagt, ich bin's. Und er hat ja gewusst, was passiert. Alle fallen um und er wartet, bis sie wieder aufstehen, bis sie wieder ihre, oder die haben Rüstung angehabt, bis sie wieder alle ihre Waffen haben, bis sie kommen, oder? Und dann zwischendurch kommt noch Petrus ins Spiel. Und Petrus hackt noch einem Soldaten das Ohr ab. Fail Nummer 1200. Und er denkt sich ja wirklich, er hat was Gutes gemacht. Und dann sagt Jesus, ich meine, Ray hat's ja erzählt, oder? Petrus hätte das Ohr am liebsten hier irgendwo hingemacht. Jesus hat das Ohr wieder repariert. Und das Coole ist, der Fehler hat aber Petrus gemacht. Aber Jesus hat den Fehler repariert. Wie ist es denn bei dir, wenn du einen Fehler machst? Den du vielleicht nicht mehr reparieren kannst. Weißt du, Jesus kann alles reparieren. Und es wird nachher besser sein als vorher. Wahrscheinlich hat er links doppelt so gut gehört wie rechts im Ich bin's. Im Johannesevangelium, was auch sehr interessant ist, kommt eigentlich das Wort Wunder fast nicht vor. Sondern Johannes benutzt ein anderes Wort und das heißt Zeichen. Johannes spricht nicht von Wundern, obwohl es eigentlich genau das Gleiche ist, aber Johannes spricht von Zeichen. Und dieses Wort Zeichen hat im Griechischen und auch im Hebräischen eine ganz interessante Bedeutung. Es heißt eigentlich nicht einfach nur Zeichen, sondern es heißt eigentlich wie so Wegweiser. Also Johannes schreibt alle Wunder, die Jesus macht, auf. Aber er schreibt nicht Wunder, sondern er sagt, Jesus tat Zeichen. Manchmal schreibt er, Jesus tat Zeichen und Wunder. Aber das Hauptwort, das vorkommt, sind Zeichen. Und eigentlich hat Johannes alles aufgeschrieben, weil alles, was er aufschreibt, ist ein Wegweiser auf eine Person, auf Jesus Christus. Und von diesem Johannesevangelium haben wir eigentlich auch diesen Ausspruch. Wir sagen das ja manchmal bei uns. Das, was wir uns wünschen, wenn wir predigen oder auch hier im Bibelstudy, was ich mir wünsche, ist, ich will ein Wegweiser sein zu Jesus, der zu Jesus zeigt. Nicht zu mir, nicht zu Grace Church, nicht zu diesem Gebäude, nicht zu Neil, obwohl Neil sieht gut aus heute. Sondern wir wollen zu Jesus zeigen, mit allem, was wir machen, oder? Zum Beispiel Neil. Er ist der Leiter mit seiner Frau vom Welcome Team. Was sie machen wollen, sie wollen nicht sich selber in den Mittelpunkt stellen, sondern sie wollen Wegweiser sein, damit so viele Menschen wie möglich Jesus kennenlernen. Das Alpha Team soll ein Wegweiser sein für alles, was wir machen, soll auf Jesus hin zeigen, weil wir wissen, wenn die Leute auf uns schauen, dann wird's irgendwann prekär, oder? Weil wir alle können Fehler machen. Menschen werden meistens von Menschen enttäuscht und nicht von Gott. Also immer. Wenn du enttäuscht wirst, bist du von Menschen enttäuscht und wenn es du selber bist und nicht von Gott, auch wenn du manchmal denkst, dass es Gott ist. Es gibt viele Leute, die sagen, sie sind von Gott enttäuscht. Aber wenn du mit denen ein bisschen länger sprichst, dann weißt du, sie sind eigentlich von der Kirche enttäuscht. Und Kirche besteht aus Menschen. Sie wurden verletzt, was auch immer. Aber das, was wir wollen, ist nicht, dass Menschen sich an uns anlehnen, sondern dass sie sich an Jesus anlehnen, der nie umfällt, der the Rock of all Rocks ist, oder? Also er ist nicht ein Schilfrohr, oder wie Petrus. Er ist wirklich der Fels. Amen. Also Zeichen passieren und Johannes hat ja auch das erste Wunder von Jesus aufgeschrieben, nämlich das Wunder oder das Zeichen in der Sprache von Johannes, dass Wasser in Wein verwandelt wird. Und auch eine ganz interessante Geschichte. Ich meine, das Johannesevangelium, ich habe es nochmal durchgelesen, ist voll von genialen Geschichten. Gestern habe ich mit Neil kurz darüber gesprochen. Und einfach genial, was da alles drin ist. Und vielleicht haben wir nachher noch kurz Zeit, ein bisschen tiefer reinzugehen. Ich möchte jetzt aber einen Hauptpunkt kurz rausschälen aus dem Johannesevangelium. Es ist nämlich eindeutig das Evangelium, wo das Wort Liebe am meisten vorkommt. Das heißt, es ist das Evangelium nicht einfach nur von Jesus Christus, sondern auch von der Liebe. Johannes benutzt das Wort Liebe, irgendwo bei mir ist es irgendwo gestanden, wie ganz viel Mal. Er benutzt das Wort Liebe viel mehr als alle anderen Evangelien. Und deswegen wird das auch so eigentlich betitelt oder genannt, das Evangelium der Liebe. Und was ich sehr, sehr interessant finde, viele von euch wissen das schon, aber ich habe gedacht, wir müssen da einfach nochmal reingehen. Weil die Liebe, die Gott hat für uns, ist der Schlüssel für dein Leben. Und wir vergessen das so schnell, weil Liebe für uns etwas sein muss, das wir spüren. Etwas sein muss, das wir erleben im Worship, die Liebe von Gott erleben. Aber weißt du, Gottes Liebe, vielleicht spürst du sie nicht immer, aber sie ist Realität jede Sekunde deines Lebens. Und es ist ein gewaltiges Geheimnis, wenn du seine Liebe erkennen kannst. Und Johannes hat das Geheimnis gefunden, würde ich sagen. Johannes hat das Geheimnis der Liebe, eigentlich von den Jüngern, war er wahrscheinlich der Jünger, der am meisten erkannt hat, wie groß die Liebe von Gott ist. Johannes war immer sehr nahe bei Jesus. Das siehst du eigentlich fast in jeder Szene. Und ich glaube, dass es einen ganz speziellen Grund gehabt hat. Johannes schreibt nämlich selber in seinem Evangelium, dass er der Jünger ist, den Jesus lieb hat. Oder? Und die meisten Christen, die denken, wieso steht in den Evangelien, dass Johannes der Lieblingsjünger von Jesus ist? Und ich kann es dir sagen, es steht nicht in den Evangelien. Es steht nur in einem einzigen Evangelium, im Johannesevangelium, und er schreibt über sich selber. Ziemlich egoistisch. Oder? Könnte man meinen. Johannes schreibt über sich selber und sagt von sich selber, dass er der Jünger ist, den Jesus liebt. Und viele denken, Johannes ist jetzt der Lieblingsjünger von Jesus, aber weißt du was? Jesus liebte jeden der Jünger. Genau gleich, sogar Petrus. Und das will was heißen. Jesus liebte jeden seiner Jünger genau gleich. Jesus kann nicht eine Person mehr lieben und eine Person weniger lieben. Er kann nicht Hüsch mehr lieben als Hiski. Es geht nicht. Jesus hat die gleiche Liebe für jeden Menschen auf dieser Erde, egal ob dieser Mensch an ihn glaubt oder nicht. Jesus ist gestorben für diesen Mensch. Und das ist der Liebesbeweis, dass Jesus und Gott, die ja eins sind, jeden Menschen genau gleich fest lieben. Es ist die größte Wahrheit, die es gibt in der Menschheitsgeschichte, in der Universumsgeschichte, in der ganzen Geschichte, die es überhaupt nur gibt. Es ist einfach die größte Geschichte, die es gibt. Die Liebe, die Gott hat zu uns Menschen. Und manchmal können wir es nicht verstehen, weil wir uns selber kennen. Aber trotzdem liebt Gott dich. Habt ihr das neue Lied von Hillsong schon gehört? Hillsong United. Der Hauptteil, da heißt es irgendwie, fix your eyes on this one, also fixier dein Auge auf diese eine Wahrheit, dass Gott sehr, sehr verrückt verliebt in dich ist. Und ich finde, nur schon dieser Teil, oder? Wir finden das manchmal so, okay, ja, wir haben es jetzt, wir wissen es jetzt, wir haben es jetzt. Und wenn du so denkst, dann weißt du eigentlich selber, du hast es nicht kapiert. Weil die Liebe Gottes etwas ist, das in deinem Kopf ist und nicht etwas, von dem du eine Offenbarung hast. Und glaub's mir, das ist nicht etwas, das du einmal erlebst, sondern es ist etwas, das du kontinuierlich immer wieder annehmen musst. Weil du immer wieder in Situationen bist, wo du dich selber nicht liebst, wo du andere Menschen nicht liebst, wo du Schwierigkeiten hast, irgendwelche Dinge einfach anzunehmen. Und da brauchst du jemanden, der dich liebt. Und du hast jemanden, weißt du? Und das ist kein Mensch. Es ist Gottes Sohn. Also, und Johannes war nicht der Lieblingsjünger von Jesus, sondern er war der Jünger, der am meisten verstanden hat, der eine Offenbarung hatte, wie fest er geliebt wird von Jesus. Es gibt 5 Stellen, wo Johannes in seinem Evangelium schreibt, dass er der Jünger ist, den Jesus lieb hat. 5 Stellen. Vielleicht gibt es da irgendeine tiefere Wahrheit dahinter. Ich finde es interessant, dass es 5 Stellen sind. Wir gehen aber jetzt nicht in jede einzelne Stelle rein. Aber ich schäle kurz ein paar heraus. Als sie in diesen 3 Stunden mit Jesus zusammen waren, in diesem Obergemach, da haben sie das Abendmahl genommen. Und Jesus hat gesagt, einer von euch, ganz am Anfang war das, einer von euch wird mich verraten. Und dann gibt's eine ganz interessante Begebenheit am Tisch. Die sitzen ja alle, diese 12 Jünger, inklusive Judas, sitzen ja alle noch da. Und dann sagt Jesus, einer von euch wird mich verraten. Und dann kommt etwas. Petrus weiß genau, wo er nachfragen muss, um herauszufinden, wer dieser Jünger ist. Und zwar geht Petrus nicht zu Jesus. Wenn Petrus realisiert hätte, wie fest Jesus ihn liebt, wäre er direkt zu Jesus gegangen. Aber Petrus hat realisiert, dass Johannes anscheinend eine tiefere Beziehung mit Jesus hat als er. Also geht er zu Johannes und fragt Johannes, hey, wer ist es, der Jesus verraten wird? Und dann geht Johannes zu Jesus und fragt ihn. Und Jesus gibt ihm eine Antwort und Johannes sagt es dem Petrus. Ich finde das sehr interessant. Also Petrus weiß genau, wo nachfragen. Wenn du realisierst oder eine Offenbarung hast von der Liebe Gottes, dann hörst du die Stimme Gottes am besten. Und Leute werden zu dir kommen, weil sie wissen, wo nachfragen. Was sagt Gott über mir? Was sagt Gott in dieser Situation? Leute werden zu dir kommen. Je größer deine Offenbarung von der Liebe Gottes ist, desto mehr Menschen spüren das, sehen das, merken das und kommen zu dir, um nach Rat zu fragen, weil du anscheinend die Stimme Gottes besser hörst als die anderen. Aber weißt du, Gott will zu jedem genau gleich sprechen. Aber wenn du keine Beziehung mit ihm hast, ist es schwierig für ihn, mit dir zu sprechen. Wenn du aber realisierst, wie fest du geliebt bist, oder? Desto näher bist du eigentlich an Gottes Herz. Ich liebe das. Petrus weiß genau, wo nachfragen. Und wenn wir eh schon bei Petrus sind, Petrus und Johannes sind sozusagen die 2 Gegenpole von den Jüngern. Johannes ist so der Liebliche, oder? Und Petrus ist eher so der Machertyp. Aber was interessant ist, ist Johannes. Der Name Johannes heißt ja Gnade Gottes. Und der Name von Petrus heißt ja Stein. Oder? Und in den meisten Geschichten, wo Johannes und Petrus zusammen vorkommen, ist es auch ein Bild für das Gesetz, also Petrus für das Gesetz und Johannes für die Gnade Gottes. Und Petrus weiß genau, wo nachfragen. Interessant, oder? Wenn du jetzt mal dieses Bild nimmst. Und das Coole ist, sie repräsentieren auch 2 verschiedene Arten, nicht nur von Jüngern, sondern aus meiner Sicht auch 2 verschiedene Arten von Gläubigen. Menschen, die das Evangelium der Gnade angenommen haben und es langsam anfängt, Frucht zu bringen. Und Menschen, die irgendwie noch nicht so ganz verstanden haben, was Jesus da am Kreuz gemacht hat und dass es auch für sie gilt. Petrus ist der Typ von Jünger oder auch der Typ von Mensch, der würde alles für Jesus tun. Sagt er. Oder? Du musst dir mal vorstellen, diese Szene. Jesus kommt zu den Jüngern und sagt, du, ich gehe dann jetzt mal ans Kreuz. Und von euch wird niemand mitkommen. Bevor er das eigentlich sagt, kommt Petrus schon wieder ins Spiel, oder? Jesus kann nicht mal den Satz fertig machen. Petrus sagt, du musst dir vorstellen, alle sind in einem Raum, außer Judas jetzt. Alle Jünger sind in einem Raum. Und Petrus geht vor allen zu Jesus und sagt, hey, Jesus, auch wenn diese alle, wenn alle diese dich verleugnen, ich werde dich nie verleugnen. Oder? Ich werde dich nie verleugnen. Ich gehe mit dir bis ans Ende der Welt. And where you go, I follow. Petrus ist der Typ. Ich meine, diese Mitarbeiter willst du eigentlich in der Church haben, oder? Die machen alles für Gott. Aber sie machen es aus eigenem Antrieb. Sie machen es aus eigener Kraft und sie nehmen meistens den Mund etwas zu voll. Petrus sagt, ich würde mit dir bis ans Ende der, auch wenn alle anderen, du musst dir mal vorstellen, alle anderen schauen ihn an. Okay, Petrus, Fail Nummer 1203. Vor allen anderen sagte Jesus, ich meine die anderen, oder? Die werden dich vielleicht im Stich lassen, aber ich sicher nicht, oder? Bevor der nächste Tag kommt, hat Petrus Jesus dreimal verleugnet und der Hahn kräht. Jesus sagt ja sogar noch zu Petrus, du wirst mich dreimal verleugnen, bevor der Hahn kräht. Und dann sagt Petrus wieder, nein, sag mal, alle anderen vielleicht, aber ich nicht. Ich bin der beste Jünger, den es gibt, den besten, den du dich wünschen kannst. Oder ich meine, ich bin Petrus, oder? Ich meine, ich bin auf dem Wasser gelaufen. Ich bin auch abgesoffen, okay. Aber ich habe dem Soldaten das Ohr abgehackt. Du hast es wieder angemacht, oder? Ich meine, Petrus ist so überzeugt von sich selber und seiner Liebe, die er für Jesus hat, dass er Sachen ausspricht, die er nicht halten kann, weil es aus seiner eigenen Kraft ist. Petrus ist der Jünger, der von seiner Liebe zu Jesus überzeugt ist. Und Johannes ist der Jünger, der von der Liebe von Jesus für ihn überzeugt ist. Und das ist so ein gewaltiger Unterschied. Ich kann es dir sagen, wenn du Lobpreis machst, wenn du Worship-Lieder singst und du singst, ich liebe Jesus über alles und du vergleichst es mit einem Lied, in dem steht, Jesus liebt mich über alles. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr das Lied Your Love Never Fails kennt, es ist schon ziemlich alt, aber als wir das erste Mal hier in der Church gesungen haben, das ist, keine Ahnung, 10 Jahre oder so, vielleicht schon seither. Ich meine, das Lied, wenn du über Gottes Liebe singst, kannst du es immer mit reinem Herzen singen. Aber wenn du über deine Liebe, die du für Gott hast, singst, dann kannst du es nicht immer mit reinem Herzen singen, weil du weißt genau, deine Liebe, die du für Gott hast, ist nicht jeden Tag genau gleich gut, nicht jeden Tag genau gleich hoch, nicht immer auf demselben Level, aber du weißt auch, die Liebe, die Gott für dich hat, ist konstant. Sie ist immer genau gleich. Deswegen sagt Gott auch fix, fokussier dein Auge auf meine Liebe, die ich für dich habe. Wenn du auf einem Schiff bist, und auf einem kleinen Schiff und du wirst vielleicht seekrank oder irgendetwas. Und dann gibt dir der Matrose oder der Kapitän einen Tipp und den Tipp, den er dir gibt, damit es dir nicht mehr schlecht ist, dann sagt er dir, schau auf den Horizont. Und dann schaust du auf den Horizont und weil der Horizont sich nicht bewegt, ja, gewisse Leute unter uns hätten das vielleicht früher wissen müssen, weil der Horizont sich nicht bewegt, sondern stabil bleibt, stabilisiert sich dein Körper. Weißt du, deine Liebe für Gott ist vielleicht wie ein Wellenbad, aber seine Liebe für dich ist immer genau gleich. Du kannst sie fixieren und dein Leben wird fixiert. Du kannst sie anschauen und dein Leben wird ausbalanciert. Dein Leben bekommt wieder festen Halt. Dein Leben ist nicht mehr wie eine Wellenform, sondern dein Leben ist wie wenn du auf einem Felsen stehst, auf dem du ja auch stehst. Jesus. Also Petrus ist der Jünger, der so überzeugt ist von seiner Liebe für Jesus und er versagt kläglich noch am gleichen Abend, verleugnet er Jesus dreimal und fängt dann an zu weinen, weil er selber merkt, oh, jetzt habe ich es endgültig verbockt. Fail Nummer 2104. jetzt habe ich es endgültig verbockt. Du musst dir vorstellen, zu dem Zeitpunkt, als Petrus Jesus dreimal verleugnet, hängt Jesus wo? Er ist nur einmal so gehängt irgendwo. Er hängt am Kreuz. Und alle Jünger sind weg, außer einer. Johannes ist da. Johannes ist der einzige Jünger, der mit Jesus am Kreuz ist, weil Jesus sagt vom Kreuz zu seiner Mutter Maria, sagt er sagt zu Johannes, das ist meine Mutter. Sorge um sie, oder? Sei besorgt um sie, oder? Johannes hat sich nach dem Tod von Jesus um die Mutter von Jesus gekümmert. Also Johannes war zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Wenn du weißt, wie fest du geliebt bist von Gott, dann wirst du immer zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Ich habe mir diesen Satz aufgeschrieben, weil ich ihn so gut finde. Hier steht, gute Dinge passieren denen, die wissen und glauben, dass sie geliebt sind. Johannes, du musst dir vorstellen, wenn du das ganze Leben von Johannes anschaust, dann weißt du genau, dass dieser Satz stimmt. Weil Johannes sind gute Dinge passiert. Warum? Weil er nicht einfach nur gewusst hat, dass er geliebt ist, sondern weil er es auch geglaubt hat, weil er es erkannt hat, dass er geliebt ist von Jesus. Und er war zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Als Jesus gesagt hat, einer von euch wird mich verraten, Johannes war am nächsten bei Jesus dran, am richtigen Ort. Als alle anderen Jünger weg waren und Petrus den Jesus verleugnet hat, Johannes war am richtigen Ort, am einzig richtigen Ort, den es gibt, an den Füßen von Jesus am Kreuz. Er war der einzige von den Jüngern, der da war. Oder der von seiner Liebe überzeugt ist für Jesus, der war am falschen Ort. Aber der überzeugt ist von der Liebe, die Gott für ihn hat, der ist am richtigen Ort. Und wenn du das Leben von Johannes anschaust, auch nachher, es gibt ja Kirchengeschichte, oder? Ich meine, Johannes, der hat auch strube Sachen erlebt. Der hat jetzt nicht einfach nur die coolsten Sachen erlebt, aber weißt du was? Er war nicht tot zu kriegen. Johannes haben sie in einen Miraculix-Topf getan. Kennt ihr Asterix und Obelix? In einen riesigen Kochtopf und sie wollten ihn kochen. Aber er starb nicht. Er kam unversehrt wieder raus. Wirklich fast unglaublich, oder? Johannes wurde von Jesus benutzt, um eins der wichtigsten Bücher in der Bibel zu schreiben, ganz am Schluss von seinem Leben. Das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, die uns einen Einblick gibt in all das, was noch kommen wird, was noch vor uns liegt. Johannes war so privilegiert von Jesus. Unglaublich. Und ich glaube, das Geheimnis von Johannes war wirklich, dass er wusste, und es nicht einfach nur wusste, sondern dass er es auch geglaubt hat, wie fest er geliebt ist von Jesus. Im ersten Johannesbrief, den auch der Johannes geschrieben hat, im Kapitel 4, der Vers 16, hier steht eigentlich dieser Satz, den ich vorher aufgeschrieben habe, aber einfach in der Bibel, hier steht: Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Weißt du, dass du geliebt bist? Glaubst du auch, dass du geliebt bist? Weißt du, Wissen allein nützt dir nichts. Hier steht: Wir haben die Liebe erkannt, aber nicht nur erkannt, und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gewaltig. Also ich find's sehr interessant. Also, Petrus ist ein Bild für viele von uns, oder? Ich meine, viele von uns fallen immer wieder in das hinein, dass wir denken, wir lieben Gott so extrem, oder? Ich glaube, du kannst gar nie richtig von ganzem Herzen sagen, dass du Gott liebst, wenn du zuerst nicht seine Liebe angenommen hast. Weil der Ausdruck von deiner Liebe zu Gott ist eigentlich, ist ja nur ein Ausdruck von dem, was er für dich getan hat. Also je mehr du eigentlich annehmen kannst, was er für dich hat, desto mehr kannst du auch sagen, ich liebe Gott von ganzem Herzen. Ich liebe das. Da gehen wir jetzt nicht mehr größer rein. Aber wenn du die Liebe von Gott nicht annehmen kannst, wird es schwierig für dich, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Aber wenn du sie annehmen kannst, immer wieder, kontinuierlich, dann wird Gott dich zur richtigen Zeit am richtigen Ort positionieren, zur richtigen Zeit an den richtigen Ort bringen, mit den richtigen Leuten verknüpfen und so weiter. Es ist eigentlich nur eine natürliche Auswirkung des Evangeliums. Weil das Evangelium von Jesus, wenn du es zusammenfassen willst, ist ja eigentlich auch in Johannes-Evangelium aufgeschrieben, im Kapitel 3, dem Vers 16, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Amen. Der beste Vers eigentlich der Bibel, oder? Ich liebe diesen Satz, weil da steht nicht einfach, Gott hat die Welt geliebt, sondern es steht, Gott hat die Welt so sehr geliebt. Nicht einfach nur ein bisschen geliebt oder irgendwie geliebt, sondern so sehr, so intensiv, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit jeder, der an diesen Sohn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Ich glaube, wenn wir realisieren würden, wie krass das dieses Geschenk ist, das wir schon annehmen durften, dann würden wir herumlaufen, wir könnten wahrscheinlich gar nicht mehr herumlaufen. Wir waren einfach nur erstaunt von der Güte und Größe, die Gott gegenüber uns hat. Das ist unglaublich, oder? Und Gott hat die Welt geliebt, bevor wir überhaupt auf der Welt waren, wir jetzt hier. Er hat seinen Sohn gegeben, bevor wir geboren wurden. Als Liebesbeweis für Menschen, die in Zukunft geboren werden. Das ist unglaublich. Oder das Kreuz von Jesus ist nicht an die Zeit gebunden, sondern in dem Moment, in dem du den Namen von Jesus anrufst, wird das Kreuz ins Jetzt sozusagen genommen und es hat jetzt einen Effekt auf dein Leben. Amen. Also, früher als ich gefragt wurde, wenn jemand neu zum Glauben kam, was sie lesen sollen in der Bibel, habe ich immer gesagt, lies das Johannesevangelium. Das habe ich euch gesagt in der ersten Session, oder? Lies das Johannesevangelium. Heute sage ich eigentlich eher, lies den Römerbrief, weil im Römerbrief das Evangelium zusammengefasst ist. Weil im Römerbrief, da bist du ja schon im neuen Bund, im Römerbrief steht eigentlich alles drin, was du wissen musst, dass du ein Sünder bist, dass du einen Retter brauchst, dass du gerecht gemacht bist durch diesen Retter, wenn du den annimmst und so weiter, was für Privilegien das du hast, was dein Erbe ist, dass du nicht einfach irgendjemand bist, sondern ein Sohn und eine Tochter von Gott und dass, wenn Gott für dich ist, dass niemand gegen dich ist, ist egal, wer gegen dich ist, wenn Gott für dich ist, oder? Römer Kapitel 8 und einfach, Römerbrief ist unglaublich, oder? Aber früher habe ich immer gesagt, lies das Johannesevangelium und dann habe ich bei den Leuten immer nachgefragt und schon angefangen zu lesen. Und dann haben sie gesagt, ja, ich habe mal angefangen. Wo bist du, in welchem Kapitel? Ich habe immer gedacht, so schnell wie möglich zum Kapitel 3, weil im Kapitel 3 steht, Gott hat die Welt so sehr geliebt, oder? Und spätestens da übergibt jeder sein Leben Jesus. Hat leider nicht immer so funktioniert. Ich hätte es mir gewünscht. Aber das Johannesevangelium ist aus meiner Sicht trotzdem extrem gut für Menschen, die neu im Glauben sind. Aber was ich herausgefunden habe über die Jahre ist, ich habe es mir aufgeschrieben, das Johannesevangelium ist nicht einfach basic. Oder wir denken, etwas, das ein neuer Gläubiger liest, ist basic, ist Milch, oder? Um es mal in christlicher Sprache zu sagen, Milchnahrung, wir nehmen Milch zu uns, weil wir können noch keine feste Nahrung zu uns nehmen. Und deswegen lesen wir das Johannesevangelium. Aber jeder von uns, der schon ein bisschen länger im Glauben ist, weiß, das Johannesevangelium kann zwar basic sein oder Nahrung, gute Nahrung sein für einen neuen Gläubigen, aber es ist auch solides Fleisch. Solides Fleisch für jeden, weil wir alle kommen immer wieder zurück zum Johannesevangelium, wenn wir ehrlich sind. Wie geht's euch? Ich kann immer wieder im Johannesevangelium lesen und ich bekomme so viel heraus und denke mir, wieso habe ich das letztes Jahr nicht gesehen? Wieso habe ich das vor 10 Jahren noch nicht gesehen? Weißt du warum? Weil Gottes Wort lebendig ist und immer wieder in deine Situation rein sprechen kann oder in dein Leben oder dir neue Offenbarung geben kann. Und deswegen ist das Johannesevangelium nicht einfach nur so ein Basic-Evangelium, sondern es ist gleichzeitig auch extrem nahrhaft. Weil du kannst so viel herausziehen. Zum Beispiel, Neil hat mir gestern erzählt, ich nehme Neil heute einfach dran. Im Kapitel 5, ihr kennt die Geschichte, Kapitel 5, der See von, oder der Teich von Bethesda. Da kommt Jesus zu diesem Teich und dieser Teich hat 5 Säulen. So 5 Säulen herum. Und an diesem Teich, da liegen ganz viele kranke Leute, weil sie geglaubt haben, dass wenn ein Engel vom Himmel kommt und diesen Teich berührt, dass der Erste, der dann das Wasser berührt, wird geheilt. Ist aber anscheinend nie passiert. Ich meine, keine Ahnung, wie lange die da gewartet haben, aber Jesus geht zu einer Person, die ist eigentlich fast eines der einzigen Wunder, die Jesus gemacht hat, ohne dass er gefragt wurde. Die meisten Leute sind zu Jesus gekommen, weil sie etwas wollten. Aber dieser Mann, der lag einfach da, 38 Jahre lang, konnte sich nicht bewegen und Jesus ging zu ihm hin und hat ihn geheilt. Dieser Mann wusste nicht einmal, von wem er geheilt wurde. Weil er wurde dann später im Tempel gefragt, wer hat dich geheilt? Und er hat gesagt, ja, irgendein Typ. Er wusste nicht, dass es Jesus ist, oder? Und das Interessante ist, da könnt ihr jetzt selber ein bisschen reingehen. In dieser Geschichte kommt das Schafstor vor. Und das Schafstor kommt auch in Nehemia Kapitel 3 und in Nehemia Kapitel 12 vor. Das könnt ihr alles selber studieren. Wir gehen da jetzt nicht rein. Aber Neil hat mir gestern gesagt, du weißt, er und Miriam sind gerade, jeden Morgen lesen sie ein Kapitel in der Bibel, sie sind gerade in Johannes dran. Und dann hat er gesagt, und wir lesen da so Kapitel 5 und auf einmal fängt es an, oh, da hat es 5 Säulen. 5 bedeutet Gnade. Da muss irgendwie, geht er in Nehemia lesen, oder? Das, ich persönlich wünsche mir, dass das bei allem passiert. Ich liebe das. Wenn mir jemand erzählt, hey, und dann habe ich da noch gelesen und unglaublich, was für Wahrheit da nur in einem Vers drin ist und das Wort Gottes wird lebendig. Ich meine, vor 10 Jahren hat Neil vielleicht dieses Kapitel 5 gelesen und gedacht, 5 Säulen, ich meine, wer interessiert's? Oder gar nicht, oder manchmal liest du etwas, dir fällt's gar nicht auf, weil du denkst, es ist eine Nebensächlichkeit. Und auf einmal kommt der Heilige Geist und setzt dein Augenmerk auf irgendeine Nebensächlichkeit und du bekommst eine riesige Offenbarung von etwas, das eh schon in dir drin ist. Das Interessante ist ja, dass dieser Mann 38 Jahre krank war und dass die Zahl 38 auch eine sehr spezielle Zahl in der Bibel ist. Was sie bedeutet, findet ihr selber heraus. Aber das, ja, ich weiß, voll nervig. Aber ihr könnt selber auch ein bisschen selber Initiative ergreifen. Ihr müsst das jetzt langsam können. Wir machen jetzt schon fast 4 Jahre Bible Study. Im Januar 2015 haben wir angefangen. 38 Jahre, das Volk Israel ist genau 38 Jahre in der Wüste herumgelaufen. Die meisten meinen ja, es waren 40 Jahre, aber die ersten 2 Jahre werden nicht dazu gezählt. Erst von dem Ort, der heißt Kadesh Barnea, wo sie waren und ihre Auskundschafter ins Land geschickt haben. Erst ab diesem Zeitpunkt wird gerechnet. Da sind sie noch 38 Jahre in der Wüste herumgelaufen. Wüstenzeit. Und jetzt kommt Jesus, der das Ende der Wüstenzeit sozusagen ist für jeden Mensch, der an ihn glaubt und geht zu einem Mann, der 38 Jahre krank ist und heilt ihn. Vor den Augen der Juden. In einem Teich, der mit 5 Säulen umrandet ist. Sehr interessant. Also die Gnade Gottes kommt an einen Ort, der Gnade repräsentiert. Und was passiert da? Menschen werden geheilt, die vielleicht 40 Jahre lang irgendwo in der Wüste am Rumlaufen waren in ihrem Leben. Die vielleicht irgendwo, Wüste bedeutet ja auch, es ist trocken, oder? Die vielleicht eine trockene Ehe haben. Weißt du, Jesus will deine Ehe wieder lebendig machen. Alles, was trocken ist in deinem Leben, Jesus will es bewässern. Oder? Und es ist ein Sinnbild für das. Aber was ich persönlich fast am interessantesten finde, deswegen habe ich es mir hier noch aufgeschrieben, ist der Vergleich von diesen zwei Kapiteln. Das haben wir ja schon gemacht im Lukas-Evangelium und das ist jetzt das Letzte, was wir noch machen im Bible Study für immer. Johannes, nein, das stimmt nicht. Johannes Kapitel 3 und 4 miteinander vergleichen. Also ein tiefes Bible Study könnt ihr selber machen, aber ich gebe euch einfach die Highlights. Im Kapitel 3 kommt ein Schriftgelehrter zu Jesus. Und dieser Schriftgelehrte, ein Pharisäer, der heißt Nikodemus. Und zu diesem Zeitpunkt glaubt er nicht, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und er kommt zu Jesus in der Nacht. Und dann geht er zu Jesus und weil er musste ja irgendwie merken, an diesem Jesus ist was dran. Und dann hat er Jesus gefragt, was ist der Sinn des Lebens und so weiter. Und dann hat Jesus zu ihm gesagt, er macht dann eine Abhandlung und sagt zu ihm, du musst von Neuem geboren werden. Und dann sagt dieser Nikodemus, ja okay, also wie kann ich jetzt von Neuem geboren werden? Soll ich wieder zurückgehen in die Gebärmutter meiner Mutter? Irgendwie, ich meine, wie kann ich wieder von Neuem geboren werden? Jesus geht gar nicht darauf ein groß und erzählt dann diese riesige Abhandlung, die eigentlich im Vers 16 so wirklich sozusagen gipfelt, oder wo er sagt, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat und so weiter. Also dieser Nikodemus, der hört das Evangelium aus dem Mund von Jesus. Aber es passiert anscheinend nichts. Der geht wieder weg von Jesus. Also er kommt, du musst dir vorstellen, er kommt zu Jesus. Er kommt. Er kommt in der Nacht. Er fragt Jesus, Jesus gibt ihm Antwort. Er kapiert nichts. Jesus denkt sich, okay, der kapiert nichts. Und der geht wieder. Aber das Evangelium, weißt du, das Wort Gottes kehrt nie leer zurück. Das Evangelium, auch wenn es manchmal so aussieht, wie wenn nichts passiert, es passiert trotzdem etwas. Nikodemus findest du durchs ganze Johannesevangelium noch zwei weitere Male, also insgesamt dreimal. Das letzte Mal, als du Nikodemus siehst, ist er der Typ. Jesus stirbt am Kreuz und dann kauft doch irgend so ein Jude dieses Grab, wo Jesus reingelegt wird. Und dann geht Nikodemus zu diesem Typen und fragt ihn, ob er ihm helfen kann, Jesus zu beerdigen. Also am Schluss vom Evangelium, also am Schluss vom Johannesevangelium, hat das, was Jesus mit ihm gesprochen hat, eine Auswirkung auf sein Leben gehabt. Aber es ist extrem lange gegangen. Dann gehen wir ins Kapitel 4. Im Kapitel 4 ist Jesus mit seinen Jüngern unterwegs und sie laufen durch Samaria. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, hey, geht mal in McDonald's, ich habe Hunger, geht etwas einkaufen. Und alle Jünger gehen weg. Und du musst dir vorstellen, es ist mitten am Tag, es ist Mittag, die hellste Zeit des Tages. Und Jesus, also im Kapitel 3 kommt jemand in der Nacht zu Jesus. Im Kapitel 4 geht Jesus am helllichten Tag an einen Ort, nämlich an einen Brunnen, weil er genau weiß, da kommt jetzt dann diese Frau. Und da kommt diese Frau, die am Mittag Wasser holen geht an einem Brunnen, das eine Frau in Israel, das würde eine Frau niemals machen. Weil du gehst entweder früh am Morgen oder spät am Abend, weil es zu heiß ist am Mittag. Aber diese Frau hat sich geschämt vor allen anderen Frauen, die da so waren am Brunnen und ist deswegen am Mittag gekommen, weil sie wusste, am Mittag ist da kein Verkehr, niemand ist da. Aber dieser Tag, da war jemand da. Und hat auf sie gewartet, Jesus. Weißt du, am Anfang vom Kapitel steht, er musste dahin gehen. Weißt du, wie das Herz von Jesus schlägt für einen Sünder? Er musste, Jesus ist nicht einfach dahin gegangen, sondern steht, er musste, er wurde sozusagen gedrängt, dahin zu gehen. Und dann trifft er diese Frau. Und dann fängt er mit dieser Frau an zu sprechen. Und dann fragt er sie irgendwann, und das finde ich eigentlich die coolste Stelle, fragt sie irgendwann, bist du verheiratet? Und sie sagt nein. Und Jesus sagt, und das ist etwas, das die meisten Leute wirklich falsch interpretieren. Jesus sagt, gut hast du es gesagt. Also wahr, du hast Wahrheit gesprochen. Du bist nicht verheiratet. Du hattest 5 Männer, aber mit dem Mann, mit dem du jetzt zusammenlebst, mit dem bist du nicht verheiratet. Und wenn du diese griechische Satzstruktur anschaust, dann hat Jesus ein Komplimenten-Sandwich gemacht. Er hat dir zuerst ein Kompliment gegeben. Er hat dir gesagt, super, du hast die Wahrheit gesprochen. Kompliment. Und dann hat er ihr die Wahrheit erzählt. Sie hat nicht gelogen. Die meisten Leute denken, sie hat gelogen und Jesus tut sie jetzt zurechtweisen. Oder? Jesus sagt nur die Wahrheit, wie es ist, oder? Die sie ja auch selber kennt. Und dann sagt er am Schluss nochmal, danke, dass du so ehrlich zu mir warst. Die meisten Leute denken, Jesus hat sie vorgeführt. Jesus wollte, dass sie sich schlecht fühlt. Aber weißt du was? Jesus wollte nicht, dass sie sich schlecht fühlt, sondern Jesus wollte, dass sie weiß, er weiß alles von ihr und trotzdem liebt er sie. Und weil sie gesehen hat, dass Jesus alles von ihr weiß, wurde sie ziemlich redselig, oder? Und am Schluss vom Kapitel, und ich will dich wirklich ermutigen, studiere das. Jesus trifft diese Frau. Am Schluss vom Kapitel rennt diese Frau ohne, das ist übrigens auch die einzige Person, der Jesus direkt gesagt hat, dass er der Messias ist. Es ist die Stelle, wo Jesus sagt, er ist das lebendige Wasser. Oder? Er fragt sie, kannst du mir etwas zu trinken geben? Und dann fängt sie an, oder? Und will Wasser herausholen. Und dann sagt er zu ihr, wenn du wüsstest, wer der ist, der dich gerade gefragt hat, dann würdest du ihn fragen, ob er dir zu trinken gibt. Weil Jesus hat das lebendige Wasser. Und manchmal bist du vielleicht hier in der Church oder du bist mit Jesus unterwegs und du denkst dir, Jesus will etwas von dir. Er fragt dich etwas, so wie diese Frau, kannst du mir Wasser geben? Und ich kann dir einfach sagen, wenn Jesus dich etwas fragt, dann gib einfach zur Antwort, gibst du mir. Oder? Jesus fragt dich nicht, weil er will, dass du etwas für ihn tust, sondern weil du, dass du realisierst, wer er ist. Und dann sagt er das vom lebendigen Wasser. Am Schluss rennt diese Frau, die eigentlich Wasser holen wollte, zurück in das Dorf, in das sie eigentlich nicht gerne geht. Ohne den Wasserkrug, mit dem sie Wasser holen wollte, und rennt auf den Dorfplatz und ruft herum und sagt, da ist ein Mann, der alles weiß von mir. Das muss der Messias sein. Kommt alle heraus. Also du musst dir vorstellen, von völlig verurteilter Persönlichkeit zu Vollblut-Evangelistin in innerhalb von einer Stunde. Und bei Nikodemus, von Geschriftgelehrtem, so ganz, ganz langsam, ich weiß nicht, ob der wirklich ein Evangelist war am Schluss. Das Evangelium hatte auch einen Effekt auf sein Leben, aber es ist so lang gegangen. Ich wünsche mir, dass es schnell geht. Ich wünsche mir, dass es so wie bei dieser Frau passiert, so Instant Healing, Instant Berufungsausschüttung, irgendwas, dass es einfach voll abgeht. Wir müssen jetzt aufhören.
Vielen Dank fürs Zuhören. Für mehr Informationen oder bei Fragen kannst du unsere Website www.grace-church.ch besuchen oder dich gerne direkt per E-Mail bei uns melden über info@grace-church.ch. Have a very blessed day.